When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Ich glaube, wir leben hier in einer Viererbeziehung, ehrlich zu sein. Das ist eine Vierer-WG, wo wir alle immer die Heizung ein bisschen höher drehen an der Stelle, weil versuchen wir es mal positiv zu formulieren. Ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch.
Ja.
Wo man sagt, es gibt nicht viele Branchen, die in der Veränderung und der Transformation im Lebenszyklus so weit ist wie die Kommunikations- und Medienbranche. Das muss man uns mal
Absolut.
Bei aller Kritik und Systemkritik gestehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich riesig darauf, heute einen der Jahreszeit angemessenen heißen Zitronen-Limonaden-Punsch mit dir zu trinken. Zum Abschluss eines turbulenten und hochspannenden Jahres 2021 haben wir heute ein echtes Highlight für dich. Ich lade dich herzlich ein zu unserer Folge Perspektivwechsel. Paul Remitz fragt Jürgen Scharrer.
Also für ein gutes Zitat oder für eine gute Headline verkauft man seine Großmutter.
Vor einigen Monaten kam Paul Remitz, mein Chef, auf mich zu und fragte, ob es nicht eine interessante Idee sei, den Mann einzuladen, der wohl den besten und neutralsten Blick auf unsere Branche hat. Von Sekunde 1 an war ich begeistert und freue mich heute extrem auf das Gespräch zwischen Paul Remitz und dem Chefreporter der Horizont, der Fachzeitschrift in Deutschland für Marketing, Jürgen Scharrer. Bereits seit 2008 begleitet Jürgen Scharrer die Marketingbranche in seiner Funktion. Seine Artikel, Interviews, Moderationen und Laudatios beschäftigen die Branche und sind stets messerscharf, fachkundig, unparteiisch und definitiv auch unterhaltsam. Wir freuen uns ganz besonders über Ihren Besuch, Herr Scharrer. Schön, dass Sie da sind.
Toll, hier zu sein.
Prima. Und Sie haben uns auch ein spannendes Limonadenrezept mitgebracht. Die Werbeindustrie ist geprägt von Managern, die für Mut und Disruption plädieren und die dann doch alle das Gleiche sagen. Da sind wir sehr gespannt drauf, ob wir im Gespräch heute noch mehr dazu erfahren. Schön, dass Sie da sind. Paul ist CEO der Omnicom Media Group und ein echter Lemonade All-Star. Paul hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Manchmal muss man den Mut haben, die Perspektive zu wechseln, um seinen eigenen Weg zu gehen. Schön, dass du da bist, Paul. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, heute hier beim Podcast dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich ganz, ganz besonders und glaube, das ist ein absolut Weltklasse-Abschluss für dieses Jahr und für dieses Podcast-Jahr. Paul, du kamst auf mich zu und hattest die Idee. Deswegen auch an dich die Frage, was fasziniert dich an der Person Jürgen Scharrer und warum wolltest du ihn so gerne in unserem Podcast hören?
Ja, du hast gerade im Eingang schon gesagt, Jürgen Scharrer ist jemand, der seit langem die Branche begleitet, der unterschiedliche Rollen einnimmt, der moderiert, der provoziert, der immer mit einer Haltung im Papier unterwegs ist oder auf dem Screen der Horizont dann unterwegs ist. Und ich hatte ja das Vergnügen, mehrfach von ihm interviewt zu werden. Ich habe auch mal unter der ein oder anderen Headline gelitten. Und mich beschäftigt da das Thema Fachpresse immer wieder. Und deswegen fand ich es spannend, ob man nicht mal einfach die Rollen tauschen könnte und es mal umdrehen könnte. Weil das, was mich interessiert, ist die Sichtweise von draußen auf diese Branche. Wir selber leben ja irgendwie in so einer Bubble und deswegen fand ich es mal interessant, als Experiment was zu machen, zu sagen, wir laden jetzt mal Jürgen Scharrer ein und ich stelle ihm einfach mal ein paar Fragen und mal sehen, wie sich das Gespräch dann weiterentwickelt.
Was für ein verrücktes Experiment. Ihr habt Ideen, also ich wäre nicht darauf gekommen, aber ihr müsst wissen, was ihr macht.
Ja. Ja, Sie hatten ja neulich 6 Wünsche schon mal geäußert zu mehr Kreativität und nach gerade vielleicht auch ein Auftakt dazu sein, mal kreativ die Rollen zu tauschen, neue Perspektiven einzunehmen. Und ja, Sie sitzen jetzt vor mir, Sie sind in der Rolle des Interviewten.
Genau.
Wie geht's Ihnen im Moment?
Ich bin zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder nervös vor einem Interview. Ich bin ja nicht zufällig Journalist geworden, weil Journalisten stellen Fragen und beantworten keine Fragen. Und irgendwie ist das mir sehr viel gemäßer, Fragen zu stellen.
Aber heißt, wurden Sie schon mal interviewt?
Waren Sie ja, schon mal, so ganz so ist es auch nicht. Ich war, bevor ich bei Horizont war, war ich bei Touristik Report, Chefredakteur, das war so eine touristische Fachzeitschrift. Und da wurde ich ziemlich oft so als Experte bei NTV und irgendwelchen Radiosendern interviewt, aber eben als Experte und nicht irgendwie persönlich. Und bei Horizont extrem, extrem viel weniger. Aber ich hatte auch mal einen Podcast mit Thomas Koch und Kai Blasberg. Koch hatten sie ja auch schon mal hier. Ja. Insofern ist es nicht ganz neu, aber es ist schon extrem selten, dass ich sowas mache. Ja.
Wie wird man Journalist? Was hat den Wunsch getriggert, in diesen Beruf reinzugehen?
Ach Gott, ich weiß nicht, ob ich da so offen und ehrlich sein soll. Eigentlich wollte ich schon mit 14...
Transparenz wird ja immer wieder als Forderung an uns gestellt. Deswegen müssen wir sie auch einfordern.
Media-Agenturen müssen Transparenz haben, aber Journalisten nicht. Na, Journalisten müssen für Transparenz sorgen. Aber okay, ich bin ehrlich. Ich hätte eigentlich mit 14 so diesen totalen Traum, ich möchte mein Geld mal damit verdienen, indem ich schreibe. Das kam mir total verrückt vor, ich sitze vor dem Computer oder am Schreibtisch, schreibe irgendwas und bekomme dafür Geld. Das war mein Jugendtraum. Nur natürlich war mein Jugendtraum, ich möchte mal einer der 10 wichtigsten Schriftsteller Westeuropas werden. Hat irgendwie nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, okay, die zweitbeste Lösung ist Journalisten. Deswegen bin ich Journalist geworden. Und ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Talente. Ich hatte nicht so wahnsinnig viele Optionen. Ich glaube, ich hätte keine Chancen gehabt, bei OMG, bei Omnicom CEO zu werden.
Was macht für Sie ein guter Interviewpartner aus? Was sind die Themen, wo Sie sagen, das macht Spaß, mit dem ein Interview zu führen oder mit ihr ein Interview zu führen?
Erstens muss sie oder er intelligent sein und wirklich was zu sagen haben. Das ist ganz wichtig. Und es muss eine Bereitschaft geben, wirklich zu antworten. Und das klingt ziemlich banal, ist aber gar nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben ja alle jetzt diesen Bundestagswahlkampf gesehen. Ich finde Olaf Scholz okay. Also ich kann total gut damit leben, dass er Bundeskanzler wird. Aber als Journalist wird man einfach wahnsinnig. Also wenn man weiß genau, du kannst Olaf Scholz fragen, was du willst. Olaf Scholz antwortet das, was er sich vorher überlegt hat, was er antworten will. Und solche Interviewpartner sind unfassbar anstrengend. Und das Gegenmodell ist, es war auch bei Anne Will vor ein paar Wochen, ist ja schon Jahresende, erst eine Frage an Scholz und unfassbar lange Antwort und gar nicht auf die Frage eingegangen. Und dann kam Habeck und Habeck hat einfach die Frage beantwortet. Und das will man natürlich als Journalist, Interviewpartner, die auf Fragen antworten und nicht perfekt durchgebrieft sind und das sagen, was sie ohnehin sagen wollten.
Was sind die Kniffe, um genau dorthin zu kommen? Es gibt ja, ich lese ja selber viele Interviews und manche weiß man, da sitzt jemand im Interview, weil er wahrscheinlich mal ein Interview wieder geben muss, weil es auch wieder zugehört. Aber eigentlich will er gar nichts sagen, weil die Haltungsfrage wahrscheinlich damit schwingt.
Ja, gute Frage. Ich habe, glaube ich, gar keinen Trick. Vielleicht ist mein erster Ansatz, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, viele Journalisten gehen in ein Interview, um zu zeigen, wie schlau sie selbst sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Voraussetzung für ein Interview. Also man muss schon auch als Journalist ernsthaft zuhören und ernsthaft wissen wollen, was der andere sagt und nicht in erster Linie darüber nachdenken, wie kann man sich selbst inszenieren. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Und dann kann man einfach nur hoffen, dass man kann natürlich ein bisschen provozieren und so weiter. Man kann sich gut vorbereiten, was ich eher selten mache. Und dann kann man möglicherweise jemanden dazu bringen, der eigentlich nicht offen sprechen wollte, doch was Substanzielles zu sagen. Aber eigentlich ist man einfach darauf angewiesen, dass der andere sprechfähig ist.
Schönes Wort, sprechfähig. Haben Sie schon mal ein Interview abgebrochen oder nicht gedruckt?
Viel zu selten. Eigentlich sollte man das viel öfter machen. Also man macht es dann doch nicht. So ein Interview ist mehr Arbeit, glaube ich, als Leute, die keine Interviews führen, denken. Man muss sich erst davor, die ganze Abstimmung, bla bla bla, dann fährt man mit dem Zug stundenlang, danach muss man das Band abtippen und so weiter. Und dann zu sagen, ich breche das Interview ab oder ich bringe es nicht, da muss schon echt viel passieren. Aber es kommt schon mal vor, ja. Also, und ich bin auch manchmal, das meinen aber auch die Gesprächspartner, manchmal bin ich dann auch schon, wobei ich ein extrem freundlicher Mensch bin, aber ab und zu kann selbst ich mal ungehalten sein und das spüren dann die Leute auf. Und dann sage ich dann auch, okay, wenn sie jetzt einfach keine Lust haben, irgendwas zu sagen, was halbwegs interessant ist, dann machen wir halt einen normalen kleinen Zweispalter draus und kein 3-Seiten-Interview. Kommt aber selten vor, muss ich zugeben.
Okay. Sie haben gerade so ein bisschen betont, als derjenige, der im Interview ist, also derjenige, der die Fragen stellt, sich eher zurückzunehmen, derjenige, der im Hintergrund ist, und trotzdem sind Sie ja eine Marke geworden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das selber so bewusst ist. Ich glaube, selbst in der Agentur werden mehr Leute Sie kennen, als mich kennen an der Stelle.
Da gehe ich die Gegenwette ein. Das
können wir gleich mal machen. Ja. Aber wie wird man diese Marke? Wie ist Jürgen Scharrer der Jürgen Scharrer geworden?
Also
jetzt mal keine falsche Bescheidenheit,
Herr Scharrer. Ich bin Bescheidenheit. Ich bin nicht bescheiden. Ich bin eher größenwahnsinnig. Aber so größenwahnsinnig, dass ich glauben würde, ich wäre eine Marke, die bekannter ist als Paul Remitz, da wäre ich dann völlig durchgeknallt. Also es gibt, man wird auch nicht Journalist, obwohl, stimmt vielleicht gar nicht. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie kann ich eine Marke werden. Mir fällt keine gute Antwort auf diese Frage ein. Also da ich mich nicht als Marke sehe, kann ich auch nicht erklären, wie ich es geworden bin. Ne?
Ich glaube schon, dass Sie eine sehr pointierte Art haben mit den Themen unserer Kommunikationsbranche umzugehen, Dinge zu pointieren, zu provozieren. Wie sehen Sie selbst die Rolle der Fachpresse in dieser Branche? Wir leben ja in einer Branche mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern. Das ist ja schon was anderes, als wenn Sie über Automobil reden oder Baubranche reden. Dieses symbiotische Dreieck zwischen werbungtreibenden Agenturen und Medien. Was ist die Rolle der Fachpresse? Wie sehen Sie, was sehen Sie als Ihre Mission? Was ist Ihre Aufgabe dabei?
Jetzt muss ich mich schwer beherrschen, nicht zu fragen, wie sehen Sie das eigentlich? Ganz im Ernst, also ich stelle mir die Frage auch oft. Also ich bin ja eher so der Melancholiker. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass die Rolle der Fachpresse gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Und dass sie eher immer unwichtiger wird, die Rolle der Fachpresse. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich die Sache angehe, dann eigentlich genauso wie... Ich habe ja früher auch über Touristik geschrieben, davor war ich bei der Lebensmittelzeitung, habe über den Einzelhandel geschrieben, dann war ich bei Kapital, habe auch über Autos geschrieben. Im Prinzip muss man als Journalist, glaube ich, erstmal drüber nachdenken, was passiert wirklich. Also das ist der erste Ansatz. Der Ansatz ist, du hast wahnsinnig viel Texte, es gibt wahnsinnig viel Pressemitteilungen, es gibt dann Pressekonferenzen und jeder hat sein Narrativ, sagt man ja heute. Und die Aufgabe des Journalisten ist, das klingt zwar jetzt ein bisschen sehr idealistisch, aber das ist der erste Punkt. Man will wissen, wie es wirklich ist. Also wie funktioniert Omnicom Media Group wirklich? Wie gut ist Andreas Neh von L'Oréal wirklich? Was hat Senkbiel von VW für eine Agenda? Also es ist ein ganz einfacher Ansatz zu sagen, zu glauben, es ist gut, den Menschen, den Lesern einen Einblick zu geben, was wirklich in der Branche passiert. Was dann die Menschen damit machen, ob sie es interessant finden oder sagen, eigentlich möchte ich es gar nicht so genau wissen, wie Paul Remitz wirklich tickt. Das haben wir dann auch nicht mehr in der Hand. Aber das ist erstmal der Ansatz, wirklich zu sehen, was ist wirklich und was steckt hinter den offiziellen Verlautbarungen. Gibt es dahinter noch eine andere Geschichte?
Das heißt, wie kommt man dann an die Themen ran? Man nimmt Pressemitteilungen, man spricht sicherlich mit sehr, sehr vielen Marktteilnehmern. Ja. Daraus entwickelt sich ein Bild.
Genau, das ist der Königsweg. Also der Königsweg ist, mit vielen Menschen zu sprechen und zu hoffen, dass man genug Leute hat, mit denen man auch informell sprechen kann. Das ist der Königsweg. Dass man irgendwelche Manager anruft, die wissen, dass man vertraulich sprechen kann. Und dann ist die total einfache Frage, was ist in der Branche gerade so los? Das ist der Königsweg, um zu erfahren, was wirklich los ist. Und ansonsten, wie kommt man an Themen, die liegen auf der Straße? Und auf der Straße liegen viel zu viele Themen. Also eigentlich ist eher das Problem, dass man, man bekommt ja jeden Tag 100 Pressemitteilungen und jeder ist überzeugt davon, dass er eine wahnsinnig gute Geschichte hat. Da muss man eher versuchen abzuwehren. Das andere ist, was auch auf der Straße liegt, sind die großen Geschichten, die einfach da sind. Also wenn man sich ja zurückerinnert an Ende Oktober, Anfang November, da war die riesige Geschichte, was ist bei Axel Springer los? Julian Reichelt wird rausgeworfen. Was ist bei Facebook los? Riesenskandale um Facebook. Das heißt, das Problem ist gar nicht, Themen zu finden, sondern die Aufgabe ist, neben den Geschichten, die man ohnehin schreiben muss, noch ein paar Ideen zu haben für Geschichten, die man eigentlich schreiben sollte. Und da ist, wie gesagt, Quellen der Königsweg. Okay. Die andere viel zu langmerkig. Wenn ich jetzt das Band abhören müsste, ich muss immer Bänder abtippen, bevor ich das Interview schreibe, da wäre jetzt, glaube ich, ganz schön genervt, weil es zu lang war, die Antwort.
Das ist ja natürlich die Stärke eines Podcasts. Da brauchen wir das nicht. Da können wir einfach.
Ihr müsst einfach ganz viel schneiden.
Oder halt auch nicht.
Oder auch nicht, genau.
Ich würde mal, bevor wir nochmal näher reingehen, nochmal einmal auf die Metaebene gehen wollen. Das Thema ist schon gerade so ein bisschen durch als ein Thema unserer Branche, nämlich soziale Plattformen, Kommunikationsplattformen jenseits des klassischen Journalismus. Wenn Sie mal auf der übergeordneten Ebene, also nicht Fachpresse sehen, sondern Journalismus in Deutschland.
Ja.
Wie erlebt man diese Zeit, die zwei Pole hat? Auf der einen Seite den Anspruch, Qualitätsjournalismus zu haben und auch die Notwendigkeit zu haben von sauber recherchierten Geschichten, ja, von vielleicht mehr Moderation versus Polarisierung. Und auf der anderen Seite gerade die amerikanischen Plattformen, die ja eher davon leben, zu polarisieren und auch den kleinen Stimmen ein großes Gewicht zu geben. Ja. Was häufig ja doch irgendwie zu verzerrten Bildern in der Wahrnehmung der öffentlichen Themen stattfindet. Wie erleben Sie das? Ist das ein Thema, was Sie sagen, boah, wo bleibt das Bekenntnis auch unserer Industrie zu Qualitätsjournalismus?
Boah, das ist ein mega großes Thema. Also da,
ja, aber Sie können ja reduzieren. Sie
sind ja, genau. Sind ja, ich sollte genau. Welche von diesen vielen Aspekten, die man jetzt antworten könnte, nehme ich raus? Vielleicht erstmal als Privatperson, also ich bin Mitte 50 und ich bin natürlich ein totaler, mega Anhänger von diesem klassischen Journalismus. Ich kaufe jeden Samstag den Spiegel, jeden Donnerstag die Zeit und so weiter. Das heißt, ich mag diesen klassischen, ich schaue auch gerne die Tagesschau, oder seit ich in Mainz wohne, schaue ich immer Heute und nicht mehr Tagesschau. Ich mag diesen klassischen Journalismus, der auch längere Texte hat. Aber ich merke das auch, dass das massiv unter Druck gerät wegen Social Media. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal vor 5 Jahren so einen Kommentar geschrieben. Es wäre doch mal interessant zu wissen, was aus einer Gesellschaft wird, wenn viele Menschen als wichtigste Informationsquelle Facebook angeben. Heute wissen wir, was passiert mit der Gesellschaft, wenn für viele Menschen Facebook die wichtigste Informationsquelle ist. Und insofern, klar, also Sie haben freundlicherweise gesagt, Herr Becker, dass ich unparteiisch bin und ich bin total parteiisch. Also ich bin ja, ich glaube, dass ich auch meinen Kollegen damit ganz schön auf die Nerven gehe, dass ich glaube, ich habe schon 547 Artikel geschrieben, die sich kritisch mit Google und Facebook befassen. Und ich glaube, das nervt die Leute auch langsam, aber das treibt mich wirklich an. Also ich bin da nicht unparteiisch, sondern, und was die Branche betrifft, klar, also natürlich wäre es schon schön, wenn man Leute, die ständig über Purpose und Haltung sprechen, sich auch ein bisschen Gedanken machen würden in der Werbeindustrie, was da gerade in der Gesellschaft passiert und wie wichtig noch Journalismus ist oder eben nicht mehr ist, ja.
Sehen Sie da nicht irgendwie zumindest ein zartes Pflänzchen des Wechsels? Also wenn ich denke mal hier der Kollege von Cross Media, die haben für die Grünen damals Plakate aufgekauft, damit dort keine rechtsradikalen Parolen mehr aufgehängt werden können.
Ja.
Für die Omnicom würde ich behaupten, haben wir ganz viele Themen, die Haltungsthemen, ja, sind, im Bereich Black Lives Matter. Wir haben in der Organisation hier in 3 Standorten Impfstandorte aufgebaut. Wir hatten gerade gestern eine große Sendung nochmal zum Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung von Frauen, zum Thema Finanzen und Frauen, weil Emanzipation hat sehr viel was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun. Mein Eindruck ist, es verändert sich, ja, was in der Gesellschaft, was These auch etwas zu tun hat mit dem Versagen der Politik als ein gestaltendes Element in unserer Gesellschaft.
Bis auf den letzten Satz mit der Politik gehe ich mit Ihnen komplett überein. Ich bin nicht so politikkritisch, wie viele inzwischen sind. Ansonsten gebe ich Ihnen komplett recht. Und ich glaube auch, dass dieses Engagement, Sie haben jetzt Ihre Agentur und Crossmedia genannt, dass das wirklich auch ernst gemeint ist. Und dass das nicht nur, das heißt ja oft, das ist alles Greenwashing und jetzt tut man eben so, als wäre man engagiert. Ich glaube, dass die meisten Menschen, gerade auch in verantwortlichen Positionen, wirklich es ernst meinen mit ihrem Engagement. Aber nochmal, um die Frage davor zurückzukommen, was mich dann eben dann sehr enttäuscht ist. Also es gibt ein Thema, wo die Werbeindustrie unfassbar viel verändern kann. Was Sie jetzt erzählt haben, das kann jedes Unternehmen machen. Das ist so eine, was ich auch gut finde, wenn man es macht. Und sollte man sich auch nicht drüber erheben und sagen, das ist nur Marketing. Aber es gibt ein Thema, da war die Werbeindustrie zentral, und das ist eben das Thema Facebook und Co. Man hat gesehen, Facebook wird zu 100% finanziert von der Werbeindustrie, und dieses ganze Internet ist irgendwie so gebaut worden, dass es für die Werbeindustrie okay ist. Und da ein bisschen, wo man sagt, da kommt es mal wirklich auf die Werbeindustrie an und nicht auf Politiker oder VW, dass da ein unfassbares Desinteresse war, was hier passiert auf diesen sozialen Plattformen. Und auch dieses Ganze, dass Menschen von A bis Z getrackt werden im Internet. Da ist der Werbeindustrie nie irgendwas eingefallen. Und das fand ich dann eher enttäuschend, gerade vor dem Thema Haltung. Ich weiß, dass Sie das Thema auch hassen. Jeder Mediaagenturmanager, mit dem ich spreche, oder fast jeder, ist immer total genervt, wenn ich anfange mit Facebook und Co.
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das verzerrende Element von sozialen Plattformen in der Wahrnehmung von Themen ist, glaube ich, eins, was kann man gar nicht unkritisch sehen. Wenn man sich anschaut, wie Wahlen plötzlich manipuliert werden und Einfluss genommen wird, das glaube ich gar nicht. Was mich ein bisschen überrascht, fairerweise muss ich sagen, als wir letztes Jahr die Diskussion hatten zum Thema Fake News und viele Unternehmen ja auch in den Boykott gegangen sind und auch Agenturen sich ja da durchaus daran beteiligt haben, das hätte ich schon als einen Punkt gesehen der kritischen Auseinandersetzung. Ich sehe ja auch unsere internen Diskussionen, dass die Themen sehr, sehr, sehr kritisch gesehen werden. Jetzt, wenn Sie mir wieder unterstellen, Sie haben ja rein wirtschaftlich getriebene Interessen, dann würde ich sagen, gehen Sie mal in eine unserer All-Staff-Mail. Ich glaube ganz fest daran, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung haben, der sie gerecht werden müssen. Ja. Sie müssen für sich entscheiden können, in welche Themen können wir reingehen, investieren, wo kann ich auch was verändern und wo bin ich einfach nur David gegen Goliath.
Ja, haben Sie schon recht, klar.
Ich möchte mich da nicht aus irgendeiner Verantwortung rausziehen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss auch sagen, dass ein Teil der bitteren Realität ist, ob ich als Agenturmanager in Deutschland sage, wir boykottieren Facebook oder nicht. Aber das interessiert keinen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das Problem eine völlig andere Ursache hat. Aber jetzt fange ich an zu reden.
Ja, wir können großartig. Das
gerne mal weitermachen.
Machen Sie weiter. Das ist,
Weil ich glaube einfach, das Problem ist viel tiefgreifender, dass wir keine Antwort in Deutschland oder Europa auf die GAFAs haben.
Ja.
Weil wir sicherlich drei große Themen kollektiv verschlafen haben. Wir haben keine digitale Infrastruktur.
Ja.
Suchen Sie mal eine groß skalierbare Cloud-Lösung in Europa. Ja, es wird Gaia-X aufgebaut, aber im Jahr 2020. Da sind die anderen schon. Weltweiten Investitionen liegen irgendwie, ich glaube, knapp bei 40 Milliarden in dem Bereich. Deutschland ist bereit, mal 2 Milliarden zu investieren. Wir haben keine Investitionen in Schlüsseltechnologien in Europa. Es ist doch ein Treppenwitz, dass wir keine Autos produzieren können, weil die Chips, die wir brauchen, aus Taiwan kommen.
Ja.
Und der Bundeswirtschaftsminister Bittstellerbriefe stellen muss nach Taiwan, ob wir wieder Chips kriegen. Das ist schon irre. Und wir haben auch keine Innovationskultur. Nicht in Deutschland und ich glaube auch nicht wirklich in Europa. Ja. Wenn es in einem Raum dunkel ist, da geht der Deutsche hin und philosophiert über die Dunkelheit. Der Amerikaner sucht den Lichtschalter. Das ist der Unterschied. Und das ist, glaube ich, unser Problem, dass wir nicht in der Lage sind, aus unserer Industrie heraus dort Antworten zu bauen. Und dass wir auch nicht in der Lage sind, aus unserem kleinen, einzelnen Vorgarten herauszutreten. Weil der Markt Deutschland ist groß genug. Das Investitionspotenzial und Kraft wäre auch groß genug, um Antworten zu entwickeln. Und trotzdem schaffen wir es nicht, weil wir nicht genug als sicherlich als Kollektiv arbeiten und weil wir auch, wie gesagt, keine Rahmenbedingungen haben, die da sind. Das erklärt ein Stück weit vielleicht meine vorher zitierte Politikverdrossenheit.
Genau. Kein Widerspruch meinerseits, das ist die große Politik. Aber dennoch lasse ich Sie nicht ganz aus der Verantwortung. Was ich schon enttäuschend fand, Sie haben recht, man kann als deutsche Mediaagentur oder als deutsche Werbung treiben, da jetzt nicht Facebook in die Knie zwingen. Aber wie unglaublich kritiklos die Analyse war, was Facebook und YouTube und jetzt TikTok betrifft, das war ja, also ich habe es immer vermisst, mal eine klare Analyse, was, das ist wirklich ganz banal, ganz runter von oben, europäische Politik runter, Also jede Geschichte, die aus dem Silicon Valley kam, wurde von den Mediaagenturen gekauft. Also könntest du noch erinnern, wie der große Hype war. Als Unternehmen muss man auf Facebook eigene Auftritte haben, damit man endlich mit den Kunden in Kontakt kommt und ein riesiges beste Freunde werden, Kunden und Unternehmen. Dann auch dieses ganze Third-Party-Cookie-Geschichte. Also dieser Glaube zu sagen, wenn wir die Leute komplett über die Customer Journey abdecken, wir können es dann jedem ganz individualisiert die richtige, tolle Botschaft geben. Also um anders zu sagen, das war jetzt ein bisschen sehr umständlich erzählt, das Versprechen war von Silicon Valley und jede Mediaagentur das Versprechen auch mitgekauft. Erstens, im Internet, wenn die Leute nur noch Werbung sehen, die sie total interessant finden, der kleine Pferdefuß ist, dafür müssen wir natürlich alle Menschen ständig tracken, was die jetzt genau machen. Aber dafür, wenn sie sich tracken lassen von A bis Z, bekommen sie nur noch Werbung, die sie total toll finden. Und das zweite große Versprechen war, dank Social Media wissen wir jetzt endlich ganz genau, wie die Menschen wirklich über einzelne Marken denken. Was ein totaler Quatsch ist. Also wenn Social Media ein wirklich repräsentatives Bild zeichnen würde, was in der Gesellschaft passiert, hätten wir es halt 5 Jahre eine AfD-Regierung mit absoluter Mehrheit in Deutschland. Also diese Idee, jetzt wissen wir endlich, was die Menschen wirklich denken, ein völliger Quatsch. Und die dritte große Geschichte war eben, dass Konsumentenunternehmen endlich beste Freunde werden, weil sie ständig auf Augenhöhe kommunizieren und die Menschen machen dann auch noch mit, wie neue Produkte entstehen. Also war ein riesiges Bohai und es war, ich glaube, das kann man jetzt 2021 schon sagen, davon ist unfassbar wenig Wirklichkeit geworden. Und was ich dann schon vermisst habe an den Mediaagenturen, vielleicht nicht Facebook zu boykottieren, aber ein bisschen zu helfen, zu analysieren, wie gut oder schlecht oder wie effizient oder effektiv das alles wirklich ist, was hier aus dem Silicon Valley kommt. Aber ich glaube, das Thema wechseln, sonst...
Nee, lass uns mal dabei bleiben.
Ich wollte eigentlich heute ruhig und sympathisch wirken und nicht fanatisch und vernagelt.
Ich würde jetzt gerne zur großen Widerrede ausholen, aber ich glaube, Sie haben in vielen Punkten recht. Man muss vielleicht auch da nochmal ausholen und sagen, wo kommen wir eigentlich als Kommunikationsbranche her? Die Kommunikationsbranche, unser Ziel ist es ja immer, genau wie jeder Werbungtreibende, möglichst greifbare Consumer Insights zu bekommen. Dafür wird bei Unternehmen sehr, sehr viel Geld investiert und zunehmend auch auf unserer Seite wird Geld investiert, um zu verstehen, was passiert. Ich glaube, ein Phänomen, was wir nicht nur in unserer Branche haben, sondern in anderen Branchen haben, wenn ich neue Technologien, neue Optionen habe, dann schwingt das Pendel sehr stark aus. Das ist auch erstmal gut, weil es gibt mir die Möglichkeit zu experimentieren, auszuprobieren, Dinge zu erfahren. Und man muss ja auch jedem zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Das, wonach wir arbeiten, ist, wir formulieren Thesen und wir versuchen, diese Thesen zu verifizieren oder zu falsifizieren.
Ja.
Dahinter stecken natürlich auch Investments und ungelogen ist ja auch so unbeschönt, dass alle wirtschaftliche Unternehmen sind. Alle wollen ja auch sehen, wie kann ich einen Mehrwert schaffen, einmal für den Kunden oder für Kampagnen und natürlich auch als Unternehmer. Wie kann ich mich differenzieren? Wie kann ich nach vorne gehen? Wie schaffe ich Freiräume für Investitionen, die ich benötige? Deswegen finde ich das erstmal völlig legitim zu sagen, hier ist ein neuer potenzieller Lösungsraum entstanden. Und ich wäre ja kein Unternehmer, wenn ich nicht versuchen würde, diesen Lösungsraum zu explorieren, dort reinzugehen. Dass man sagt, okay, in diesem Raum habe ich nicht alle Lösungen gefunden, ist meiner Meinung nach völlig legitim. Und ich gebe mir auch völlig recht, dass die Themen Kreation und dass hinter jedem Datum ein Mensch steht, eine Persönlichkeit steht, die sehr viel komplexer ist, als das, was ich über ein Datum abgreifen kann, auch fein. Da haben wir übrigens was gemeinsam. Auch der Journalist muss ja in einer komplexen Welt Dinge auf eine Headline verdichten. Ja. Passt die Headline immer? Oder sagt man nachher mal, oh, die Headline war aber doch nicht so gut im Nachhinein? Das ist okay. Ich glaube, das, was das Entscheidende ist, ist die Erkenntnisfähigkeit und die Fähigkeit zu sagen, hier sind wir vielleicht in den Overdrive gegangen, hier sind wir zu weit gegangen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und so ist es ein exploratives Vorgehen dessen, was wir machen.
Aber was Sie jetzt sagen, das begeistert mich ja geradezu. Erstmal komplette Zustimmung. Es wäre fatal gewesen, jetzt dieses neue Paradigma nicht von A bis Z durchzuprobieren. Was aber jetzt ein fantastisches Signal wäre, und Sie haben es ja fast schon abgegeben, zu sagen, Erkenntnisstand jetzt ist aber, Natürlich war viel richtig, aber wir haben es zum Teil auch übertrieben. Das Pendel ist zu weit in Richtung Big Data
ausgeschlagen.
Ausgeschlagen, das war das Wort. Ich meine, das fände ich jetzt wirklich gut, wenn jetzt ein führender Mediaagentur-Manager so eine Selbstreflexion, also auch mal in einem Interview mit Horizont sagt und nicht nur in einem Podcast. Weil das finde ich, das wird auch jeder verstehen, weil Sie haben ja recht. Also ich meine, es wäre fahrlässig gewesen zu sagen, wir schauen uns dieses ganze neue Zeug erstmal gar nicht an. Wir wollen das jetzt gar nicht, dieses ganze Programmatic und Co. Aber man muss, finde ich, nach 10 Jahren absolut vorherrschendes Paradigma, datengetriebenes Marketing sagen, okay, ein paar Sachen funktionieren doch nicht so, wie wir gedacht haben. Ich fände das großartig, wenn das Mediaagenturen jetzt machen würden und vielleicht auch nicht irgendjemand, sondern jemand, der möglicherweise Chef einer Media Holding ist, Deutschlandchef.
Also für mich ist das gar nicht so eine neue Erkenntnis, deswegen bin ich gerade überrascht an der Stelle, weil das Thema Empathy Planning, also Planung,
ja, Data, ich weiß, kenne ich ja.
Sind,
ja.
Den Buzzword kennen Sie, ich will es auch nicht wiederholen hier an der Stelle. Das ist ja nichts Neues. Das, was, glaube ich, wirklich heute ein Defizit ist, passiert noch auf einer anderen Ebene. Wenn wir wechseln gerade die Rollen, Entschuldigung. Wenn wir uns anschauen.
Viel besser so.
Wir kommen gleich wieder zurück. Wenn wir anschauen, was mit der Digitalisierung der Medienwelt hat etwas ganz Fundamentales sich verändert. Unsere gesamten Planungs-KPIs haben sich verlagert von dem Upper Funnel, wo wir über Werbewirkung geredet haben, über Einstellung zu Marken.
Genau.
In zu sehr interaktiven, transaktionsgesteuerten KPIs. Eine banale Richtgröße wie Netto-Reichweite ist ersetzt worden durch andere KPIs. Impressions, Klicks, Click-Through-Rate, View-Through-Rate, was eine ganz andere Dimension darstellt.
Was ist richtig oder falsch? War es jetzt ein Irrweg oder wurde das übertrieben?
Meiner Meinung nach wurde das übertrieben. Wir reden ja heute nicht mehr über, wie kann ich Potenzial ausschöpfen. Unser einziger Maßstab oder unser dominierender Maßstab heute in Kampagnenplanung sind transaktionsbezogene Größen. Das wird noch schlimmer werden, weil wir ja alle jetzt reingehen in die Direct-to-Consumer-World und das größere Thema E-Commerce und. Das wird ja, wir müssen das Pendel auch wieder zurücklassen, weil wie geht jemand in den Funnel rein? Wie kommt jemand in die Journey rein? Und deswegen müssen wir über auch qualitative Dimensionen gehen.
I couldn't agree more.
Die über Einstellung gehen. Das ist meiner Meinung nach das Wichtige, das ist das Spannende, das ist ja auch die Chance gerade für unsere Branche, diese Themen wieder mit reinzunehmen, um zu sagen, wo liegen die Consumer Insights? Ja. Wer ist wirklich meine Zielgruppe? Was sind ihre Glaubenssätze, die ich verändern muss?
Ja.
Das ist die erste Frage, die wir normalerweise stellen. Dann stellen wir natürlich auch die Frage nach der Customer Journey. Und wir müssen sehen, wo ist das Source of Business? Aber die digitalen Medien hat gewisse KPIs komplett eliminiert. Und da muss man.
Das wäre die Überschrift. Wenn ich jetzt einen Artikel schreiben würde, wäre das die Headline, genau.
Und das ist ja das Spannende von Let's Make Lemonade. Jetzt geben wir schon in der Folge heute den Preview auf Ihr Interview, Herr Scharrer, mit Jürgen.
Genau. Das ist ja auch eine spannende Frage, bevor ihr weiter philosophiert. Wie kommt man eigentlich zu den Headlines?
Ja, genau. Fand ich nämlich sehr gut, was Sie gesagt haben. Aber okay, Sie haben recht. Wie kommt man eigentlich zu den Headlines? Intuition. Also das war jetzt, Sie sagen diesen Satz und ich spüre sofort, was für ein geiler Satz. Ne? Also es gibt keine Regel, wie man auf eine Headline kommt. Wir hatten noch mal eine ganz berühmte Headline, wir beide. Kannst du noch erinnern? Ich habe es leider nicht mehr, was es sich sogar tätowieren lassen.
Ja,
das wurde extrem oft zitiert. Und da waren wir auch sofort klar, wie Sie es gesagt haben, okay, das ist die Headline.
Mit Programmatic. Ja, im Nachhinein würde ich ja mal behaupten, also ich habe viele Tattoos.
Das war ein toller Satz. Er war zwar falsch aus meiner Sicht, aber er war großartig.
Der Meinung, dass er absolut richtig.
Ja.
Der Satz war, all media becomes digital.
Ja.
All digital becomes programmatic and all programmatic becomes addressable.
So war es, genau. Und das würde ich mir sogar auf die Stirn tätowieren lassen.
Ich würde mir sogar tätowieren lassen.
Zu lang dafür, ja. Genau. Aber das war der Punkt, genau.
Ja. Das war der Satz und den haben Sie mir lange nachgehalten. Können wir auch nochmal drüber reden. Ich finde den nach wie vor richtig.
Ja.
Addressable heißt ja nicht One-to-One. Addressable heißt ja auch Segmentierung. Also meiner Meinung nach, das Mantra muss ja sein, wie können wir über andere Segmentation gehen, weil das andere, das Individuelle war ja ein Irrweg. Und den Irrweg des Individuellen, das geht ja viel länger zurück. Also ich habe mal früher CRM gemacht, da war das die Königsdisziplin.
Ja.
Da haben sie irgendwie auch schon, da haben sie die gleichen Mechaniken gemacht. Sie haben sich die Adressdateien gekauft, haben sie irgendwie mit Adressbestand gematcht, den sie in einem Unternehmen hatten oder Consumer Panel hatten und haben die Sachen hochgerechnet, um dann zu sehen, wo sind Haushalte, die wir dann bearbeiten. Alle großen FMCG-Companies haben das gemacht. Procter, Nestle, Kraft Foods, alle durch die Bank weg sind diesen Weg einmal gegangen,
ja,
um zu sehen, wie kann ich tatsächlich in die Individualkommunikation kommen. Weil Werbung im besten Fall ist ja ein gutes Gespräch.
Ja, wir sollten vielleicht doch... Ich glaube, Sie haben total recht mit, man kann die Daten, die man jetzt hat, nutzen für eine bessere, schlauere Segmentierung. Aber ich glaube nicht, dass Werbung ein Gespräch ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Weil wenn es danach ist, übrigens auch selbst, mit wie vielen Unternehmen haben Sie Lust, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen? Vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht 4 Unternehmen haben Sie Lust. Die müssen mich ernst nehmen. Ich möchte von denen gesehen werden. Ich möchte mit denen sprechen. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Lust, mit Unternehmen zu sprechen. Und ich füge hinzu, zum Glück. Also ich finde es viel, viel sinnvoller zu sagen, ich habe eine große Sehnsucht, mit irgendwelchen Leuten in der Kneipe zu sprechen. Aber zu sagen, ich möchte, dass Procter mich endlich mal genauer sieht und mich ernster nimmt und in der Produktentwicklung mich berücksichtigt. Ich halte das für so eine egomanische Vorstellung vom Konsumenten, die ich für komplett falsch halte.
Wie wichtig ist für Sie zu polarisieren, zu provozieren? Sie haben ja schon provokante Headlines. Also das, wie wichtig ist das? Ist es etwas, um ein Thema zu pointieren? Ist es, um Leute reinzuholen in eine Story? Ist das, würde ich Ihnen jetzt unterstellen, das ist natürlich alles kommerziell getrieben.
Natürlich.
Also um Leser werden. Und deswegen haut man schon mal Dinge raus, die so bisschen schräg sind, ja.
Da haben Sie übrigens recht. Das ist echt eine Achillesferse von vielen Journalisten und von mir auch. Also für ein gutes Zitat oder für eine gute Headline verkauft man seine Großmutter. Und manchmal merkt man selbst, dass es eigentlich jetzt überpointiert ist, was man in der Headline schreibt. Klar. Aber es hat immer schon so funktioniert. Das ist ja auch der Trick von Facebook, die ja es genau gemerkt haben, dass Negative, dass es viel besser klickt und viel mehr Traffic bringt, wenn man Leute beschimpft, als wenn man versucht, jetzt fundiert. Und davon sind wir Journalisten auch nicht komplett frei. Aber Ihre Frage, vielleicht würde ich auch mal gerne Ihre Meinung wissen. Ich habe ja das Gefühl, also ich bin Anhänger von respektvollen Kontroversen, aber ich habe das Gefühl, dass das immer weniger wird. Dass wir auf der einen Seite auf Social Media haben, wo es drunter und drüber geht und gerade im Fachjournalismus, dass es da immer ruhiger und weniger kontrovers wird. Ich habe jetzt vor kurzem bei den Münchner Medientagen moderiert. Da war total mein Eindruck, dass die Podien total freundlich geworden sind. Oder auch Horizont-Kongress, den wir jetzt hatten. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich da eine Frage stelle und ein bisschen provozieren will, ist es eher so, dass ich denke, mein Gott, der alte, dicke Scharrer versucht ja wieder hier eine Kontroverse, will keiner hören. Also ich habe eher den Eindruck, dass dieses Polarisieren eher ein Konzept von gestern ist. Wie sehen Sie das? Haben Sie noch Lust als Leser oder wenn Sie auf einen Kongress gehen, Leute zu sehen auf der Bühne, die streiten? Oder sagen Sie, macht's mal ruhig, ich möchte einfach sachlich interessante Informationen bekommen?
Bin ich wahrscheinlich jetzt zwiegespalten oder schizophren in meiner Antwort. Als Konsument liebe ich natürlich die Polarisation und die zugespitzten Themenfelder. Ist ja das Salz, ja. Also so gleichzeitig, gerade in der Fachpresse, es ist halt schwierig, die Komplexität dessen, was wir haben, zu reduzieren und dann zu polarisieren an der Stelle. Aber ansonsten hat das natürlich ein viel größeres Unterhaltungspotenzial, wenn ich sehe, dass sich Leute irgendwie auf einer Bühne kontrovers mit einem Thema auseinandersetzen und neben der Sachlichkeit auch ein bisschen Emotion rauskommt. Ja. Also ganz klar, also nehmen wir mal einen Vertreter, Herr Strehrath, ist immer gut für eine Polarisation.
Mit dem hatten Sie auch schon Ihre
Mit dem hatten Gefechte. Wir auch schon mal ein Thema gehabt. Das ist jemand, der geht auf die Bühne und polarisiert. Das hat natürlich Unterhaltungswert. Ist das immer von inhaltlicher Tiefe an der Stelle? Dann würde ich ja sagen, hätte ich wieder Abstriche gemacht an der Stelle, ohne jetzt das Fallbeil über einen Strehrath zu ziehen oder so. Aber natürlich will jeder irgendwie die Polarisation. Was ich nicht will, ist, wenn ich im Interview bin und plötzlich eine Headline über mir steht, wo ich sage, da stehe ich gar nicht drüber für. Das ist mir auch ein oder zwei
Mal passiert. Geht jetzt aber nicht gegen mich, oder?
Das geht nicht gegen Sie. Das war ein anderer Verlag, der mir mal eine Headline in den Mund gesetzt hat oder ein Zitat, was ich niemals gesagt habe, dann finde ich es wiederum weniger lustig. Ja. Die Antwort war auch da. Ja, wir wollten Dinge pointieren und ich habe es einfach so interpretiert, was sie gesagt haben.
Das ist echt ein total schmaler Grat. Wir sind ja beide sehr freundlich, wenn wir über Thomas Koch sprechen. Das finden wir beide, glaube ich, ziemlich gut. Und da geht's, wahrscheinlich geht's Ihnen da auch wie mir. Also ich finde Thomas Koch großartig. Ab und zu hat man das Gefühl, okay, also der ja ganz, das ist ein Geschäftsmodell auch zu provozieren. Und das ist echt ein schmaler Grat. Und ich merke das auch an mir. Aber ich glaube, der Trend ist im Moment eher, dass das immer weniger passiert. Oder haben Sie den Eindruck nicht? Also wenn man, also der Fachpresse kann man eher vorwerfen, dass sie zu brav geworden ist und nicht, dass sie ständig irgendwie versucht, die nächste Sau durchs Dorf zu treiben und den nächsten Disput und den nächsten Streit zu machen. Mein Eindruck ist, dass die Fachpresse sehr eher zu wenig kontrovers ist und nicht zu kontrovers.
Da fällt mir schwer, eine klare Antwort drauf zu geben.
Was ist nicht mehr lesen, Fachpresse?
Fachpresse? Nee, ich lese immer noch Fachpresse. Natürlich lese ich Fachpresse sogar sehr intensiv, um ehrlich zu sein. Aber die Fachpresse ist ja auch irgendwie ein Spiegel der Branche. Und ist die Frage, fehlen die Typen, die heute provozieren, die polarisieren wollen, die sich ins Feuer stellen wollen? Ja. Und man kriegt ja auch entsprechenden Shitstorm ab. Ja. Auch das habe ich schon erlebt, dass ich irgendwie Sachen gesagt habe, die wurden mir dann noch monatelang nachgehalten und vorgehalten an der Stelle. Gibt es Artikel, gibt es Themen, wo Sie im Nachhinein sagen, boah, konnte mir das passieren? Gibt es so die Causa Scharra oder Scharragate, wo man sagt, das war daneben gegriffen?
Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt da, das würde ich jetzt hassen, als wenn Sie der Journalist wären und ich wäre der Manager, dass ich jetzt keine richtige Antwort gebe. Mir fällt jetzt nicht der eine große Fehlgriff ein. Ich habe schon wahnsinnig viele Artikel geschrieben, die nicht gut waren, wo ich im Nachhinein denke, was für ein Quatsch. Aber so dieser eine große Irrtum, 1000 kleine Irrtum, aber nicht diese eine Causa Scharra, wo ich sagen würde, ich würde alles dafür geben, es ungeschehen zu machen. Das ist natürlich eine blöde Antwort. Besser wäre es jetzt irgendwie so ein.
Könnte ich noch ein Stichwort dazu geben?
Sagen Sie nochmal ein Stichwort.
Nee, was mich damals.
Blackwood 7.
Blackwood 7, genau. Das war ein Thema, das mich ja persönlich auch irgendwie sehr getroffen hat.
Weil das Thema, was war Blackwood, da nochmal das Problem?
Blackwood 7 wurde ja gehypt als: Das ist die Zukunft der Agentur und das ist das Große, die haben den Heiligen Gral erfunden.
Ich erinnere mich.
Und
es war dann gar nicht so, gell?
Im Nachhinein muss man sagen, Blackwood 7 gibt es nicht mehr in Deutschland. Das war eine tierische Luftnummer.
Ja, stimmt. Tages. Okay, der Punkt geht zu 100% an Sie. Ich habe zwar nie geschrieben, eigentlich habe ich schon geschrieben. Es war ein bisschen, ich bin eigentlich immer skeptisch bei solchen Techno-Geschichten und schreibe die eher runter. Was aber natürlich das große Argument für mich war, pro Blackwood 7, dass Paul Vogler, den kennen Sie ja, glaube ich, auch.
Echt gut sogar,
sehr, ja. Genau. Von dem halte ich ganz, ganz große Stücke. Für mich ist Paul Vogler einer der schlauen Köpfe der Mediaagenturbranche. Und der stand da irgendwie auch mit dahinter. Ich weiß nicht mehr genau, er war irgendwie ein Gesellschafterbeirat und so weiter. Und der war total davon überzeugt, dass es jetzt kippt. Und natürlich bin ich für jede These dankbar, die behauptet, die Mediaagenturen sind am Ende. Da kann man nicht dran vorbeigehen. Aber Sie haben total recht. Der Punkt geht zu 100% an Paul Remitz. Es gibt doch eine Causa Scharra, wo ich mich ziemlich bis auf die Knochen blamiert habe. Ab jetzt muss die Geschichte der Mediaagentur neu geschrieben werden. Und die neue Geschichte, das neue Kapitel hat die Überschrift Blackwood 7, war vielleicht nicht ganz korrekt. 1-0 für Sie.
So viel wollen wir gar nicht hier. Das hat mich damals sehr beschäftigt. Punkt. Ja. Wir können das Kapitel auch irgendwie abschließen, die Causa. Also,
mehr als fair, dass du das sagst.
Das war ein Thema, das war damals wirklich, wirklich, also es hat uns damals Geld gekostet. Ne?
Dadurch, tatsächlich.
Ja, das hat uns Geld, also wir hatten mehrere Kunden, die auch als Reaktion auf den Impuls, wie das Thema Blackwood 7 diskutiert wird, und auch in der Fachpresse dargestellt wird, gesagt, oh, da machen wir jetzt aber mal einen Case, das probieren wir jetzt mal aus, das wollen wir doch mal testen. Und wenn man ein bisschen reingeschaut hat, ein paar Sachen mal gesehen hat, dann war recht früh offensichtlich, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Verpackung. So, ja, wirklich tolle Story, spot on. Die Delivery dahinter war unterirdisch bis grauenhaft.
Ich hätte damals anrufen sollen. Das soll mir eine Lehre sein. Ja.
Alles gut. Ja, ich wollte eigentlich auf das Thema Königsmacher kommen, aber das hatten wir jetzt eigentlich schon fast mit dem Thema. Ich glaube, man unterschätzt selber die Bedeutung und die Kraft des Wortes der Fachpresse. Das ist immer wieder, was mir auffällt, wie viel diskutiert wird. Und ich weiß gar nicht, sie wirken so bescheiden, so zurückhaltend, dass einem das klar ist, wie intensiv die Dinge wahrgenommen werden.
Das ist mir echt überhaupt gar nicht bewusst. Das, man denkt auch nie drüber nach. Also ich fände das eine irre Vorstellung, also so Artikel zu schreiben nach dem Motto, wen könntest du denn jetzt heute mal hochschreiben und wen könntest du runterschreiben? Und auch die Idee zu haben, die Macht zu haben, da irgendwas zu bewirken. Erstens will ich das gar nicht. Ich finde es furchtbar, wenn ich schreiben könnte. Gut, es sei denn, ich habe das Gefühl, das ist einfach jetzt, bei der Firma läuft es total schlecht und das kann man auch schreiben und hat es vielleicht Konsequenzen, aber so in Kategorien wie Königsmacher zu denken, das ist mir total, total fremd.
Ich glaube, dass es kein bewusster Akt ist. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt kein bewusster Akt, weil man arbeitet an den Themen, man fängt an zu sagen, was ist relevant, worüber schreiben wir, wo kann ich auch mal ein bisschen provozieren an der Stelle. Das muss ja kein bewusster Akt sein. Das muss ja kein Akt sein, ich will jetzt jemanden zum König machen oder runterschreiben oder wie auch immer. Es gibt sicherlich Tendenzen in der Branche und es gibt Themen. Und man macht Dinge, ohne dass einem selber vielleicht bewusst ist oder deutlich oder klar ist, welches Gewicht das in der Branche hat.
Mir fällt doch noch ein Beispiel ein, wo ich mich auch getäuscht habe.
Das ist nicht so viel Selbstbezichtigung.
Genau, aber das ist... Nee, ich bin auch gut. Also ganz ehrlich, in den wichtigen Sachen lag ich auch fast immer richtig. Ich habe ganz viele Sachen sehr frühzeitig erkannt, Content Marketing. Aber ich habe eben auch viele Fehler gemacht. Mir fällt noch ein Fehler ein. Das heißt, ob das ein Fehler war, es war mal Group M, kennen Sie ja auch ziemlich gut. Da war so eine Phase, da kam Tino Krause, war der Chef von Mediacom. Kennen Sie auch ganz gut.
Kenne ich auch gut,
Und Sebastian Hupf, Wavemaker. Mhm. Und ich hatte damals... Ich war auch überzeugt davon, dass das hier der ganz große Kulturwechsel ist bei Group M. Da war die Headline irgendwie so, dass Tino Krause der Macron
der Mediabranche ist.
Genau. Ja. Und damals war Macron erst neu gewählt und sagte, also Marc, jetzt ändert sich alles. Und ich glaube, dann 8 Wochen später war Tino Krause weg und 10 Wochen später war der Wavemaker-Chef weg. Also da lag ich auch ziemlich falsch, weil da hatte ich das Gefühl, dass jetzt hier ein ganz neuer Wind, aber tatsächlich ist Paul Riemitz immer noch da und die anderen sind nicht mehr da. Also da habe ich mich auch zum Beispiel, glaube ich, verhoben und auch, und das war auch Ihre Headline-Geschichte, ich neige schon dazu, vielleicht bin ich nicht der einzige Journalist, man will einfach große, geile Geschichten schreiben. Und man weiß es dann oft selbst, das ist jetzt nicht der große Paradigmenwechsel und es ist jetzt kein Thema, das die Branche in den nächsten Monaten total beherrschen wird. Aber es liest sich halt oder es schreibt sich besser, so einen Satz zu schreiben wie diese Aussage von dem und dem wird die Branche die nächsten Monate noch schwer durcheinander wirbeln. Da muss man echt total aufpassen und man passt auch auf, aber ab und zu gehen die Pferde mit einem durch. In dem Fall Macron, Tino Krause ist der Macron der deutschen Mediabranche.
Ja, die ging, glaube ich, durch die Branche, die Headline.
Ja, der Headline war auch gut. Ne? Also,
denn vor einiger Zeit, im Oktober war es, glaube ich, gewesen, 6 Wünsche an die Agenturen, glaube ich, gestellt, ja. Ne?
Genau.
Das war weniger Alarmismus, weniger Gen Z, mehr Kreativität, was haben wir noch? Mehr Mut zur Haltung.
Ja, lauter richtige Forderungen, glaube ich.
Lauter richtige Forderungen an der Stelle. Was sind die Reaktionen, wenn man sowas schreibt? Ist das auch wieder, dass man eine Reaktion provozieren will? Also meine erste Reaktion war, ich sollte ihm einfach eine Replik schreiben.
Oh ja.
Meine 3 Wünsche an die Fachpresse oder wen auch immer.
Das wäre schon perfekt.
Das war meine erste Reaktion. Aber fangen wir erstmal damit. Was ist die Intention gewesen? Warum schreibt man 6 Wünsche? Weil einen Dinge nerven oder?
Es ist einfach, ich, irgendwie ist der größte Feind die Langeweile. Und man denkt, ich meine, es geht Ihnen doch wahrscheinlich auch so. Ich meine, wenn man wir hatten das Thema ja schon, dass es eigentlich immer weniger Kontroversen gibt. Und einer meiner Punkte bei diesen 6 Wünschen, online waren es dann 7 Wünsche, war auch, dass jeder Manager sagt erstmal, wir müssen mutiger sein, wir müssen gegen den Strich bürsten, wir müssen uns was trauen und wir müssen auch mal scheitern und wir müssen uns neu erfinden. Und am Ende, nach dieser großen Überschrift, sagen dann alle immer das Gleiche. Ne? Dann denke ich mir, es gibt überhaupt gar keine Kontroversen mehr. Und jetzt schreibe ich mal ein paar Geschichten, wo praktisch jeder sagt, wir müssen holistisch denken. Wir müssen die Customer Journey noch more seamless abbilden. Ich schreibe mal, hört mal auf mit dieser ganzen ewigen Customer Journey. Alle Manager sind völlig hin und weg, wenn sie im Auditorium sitzen und irgendein 17-Jähriger steht vorne und erklärt dann wie ein Lehrer den dummen Schülern, wie eigentlich das Marketing funktioniert. Und dann sitzen da die ganzen 50-Jährigen oder 40-Jährigen und nicken mit dem Kopf und finden es ganz toll, wie sie von so einem 17-Jährigen die Welt erklärt bekommen. Plus, was mich dann auch immer ziemlich nervt, ist, vor 10 Jahren war es so, wenn irgendein Manager eine Theorie verbreitet hat, war immer als Kronzeuge. Außerdem gibt es ja noch diesen Psychologen oder Soziologen oder Unternehmensberater, der das und das nachgewiesen hat. Heute kommt immer als Beispiel, meine 13-jährige Tochter macht es ja auch so. Also das ist die letzte, die absolute, da kann man jetzt nichts mehr sagen. Na gut, wenn die 14-Jährige jetzt nur noch das macht, dann ist ja klar, dass wir im Marketing. Und es waren so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, alle sagen das Gleiche. Und ich sage jetzt mal bei 6 Punkten, genau das Gegenteil, weniger Customer Journey, weniger Generation Set, weniger Tracking, weil ich wirklich glaube, dass das stimmt, was ich schreibe, und zweitens, weil es in jedem Punkt eben gegen den Mainstream war.
Aber warum dann Adressant Mediaagenturen?
Ja, weil es an euch geht, weil der Wunsch und der Glaube ist, dass Mediaagenturen ja vielleicht auch mal, wäre ja schön, wenn irgendein Mediaagenturmanager mal sagen würde, ja, vielleicht sollte man nicht doch, ist es mit der Customer Journey vielleicht doch ein bisschen übertrieben und eine Hybris zu glauben. Man kann die Customer, wir stecken so viel Energie rein, die ganze Customer Journey ununterbrochen zu jeder Zeit zu übersehen. Vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg, ständig über die Customer Journey zu sprechen, sondern vielleicht wäre es schlauer, es irgendwie anders zu machen. Und das ist eigentlich die Aufforderung an die Mediaagenturen, vielleicht die Themen mal auch ein bisschen anders zu denken, zumal ja jeder Mediaagenturmanager sagt, wir müssen den Mut haben, mal ganz anders zu denken. Aber es denkt dann immer keiner ganz anders, sondern so, wie alle Kollegen auch denken.
Ich spiele das jetzt mal zurück an Sie. Sie kritisieren den Alarmismus der Branche.
Ja.
Ist es nicht ein Feuer, was man löschen will, das man selber gelegt hat?
Ich finde das gut, ja. Aber ich finde, ja, stimmt, Henne oder Ei, ne?
Das sind ja 2 Sachen. Also ich weiß, entweder in diesen Wochen oder in wenigen Wochen, wenn das neue Jahr da ist, wird wieder sagen, was sind die neuen Trends im neuen Jahr? Und dann hauen wieder alle raus, was da ist und was Großes, was der große nächste Hype ist. Und wenn man so ein bisschen mal zurückblickt, was haben wir letztes Jahr geglaubt, was an neuen Social-Media-Plattformen kommt, die vielleicht doch nicht ganz so groß geworden sind. Ich frage mich immer, wer treibt da was?
Ja, sehr gute Frage. Sehr
wer
gute
treibt
Frage.
Da was?
Das ist eine offene Frage. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß es nicht. Sind es die Mediaagenturen, die ständig hyperventilieren, was sie zeigen wollen, und ich bin noch ein bisschen radikaler, oder sind es die Journalisten, die sagen, ich möchte jetzt nichts hören über, wie Zeitungen funktionieren, was ist der nächste heiße Scheiß?
Ich glaube, wir leben hier in einer Viererbeziehung, um ehrlich zu sein. Das ist eine Vierer-WG, wo wir alle immer die Heizung ein bisschen höher drehen an der Stelle, weil versuchen wir es mal positiv zu formulieren. Ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch.
Ja.
Wo man sagt, es gibt nicht viele Branchen, die in der Veränderung und der Transformation im Lebenszyklus so weit ist wie die Kommunikations- und Medienbranche. Das muss man uns mal bei aller Kritik und Systemkritik gestehen. Und wir sind auch als Branche super offen für Transformation und zu Veränderungen. Erstmal grundsätzlich.
Absolut.
Wenn Sie sich die Journey anschauen
Absolut.
Und die Reise, die diese Branche vor 10, 15 Jahren gemacht hat, dann haben wir heute völlig andere Mechanismen, ganz viele neue Plattformen, ganz viele neue Spielarten. Ob die alle gut und richtig sind, sei mal dahingestellt. Aber erstmal der Wandel als Wandel ist eine Konstante in dem, was wir machen. Und dann würde ich erstmal es positiv bewerten, dass man sagt schon immer, was ist der neue geile Scheiß nach vorne hin?
Ja.
Ob der immer so gut wird, testen. Wie gesagt, Lösungsraum muss ich explorieren. Wenn es Mist ist, gehe ich wieder raus.
Aber da gebe ich Ihnen recht. Ich meine, Sie hatten ja vorhin, dass die Politik oder die deutsche Wirtschaft an sich zu wenig innovativ ist. Bei Mediaagenturen ist eher, oder Werbeindustrie ist eher das Problem, dass es vielleicht sogar ein bisschen übertrieben wird. Aber Sie haben recht, also was man der Mediaagenturen, und ich finde aber auch nicht den Verlagen, weil man ja immer, dieser Vorwurf ist ja ständig im Raum, weil man eben so innovativ ist, es wird ständig was verschlafen. Die Verlage haben schon immer alles verschlafen und jeder verschläft, jetzt ist linear, der Fernsehen verschläft alles. Und das stimmt, also die Werbeindustrie und gerade auch die Agenturen, die sind viel, viel schneller in der Adaption von neuen Technologien und neuen Denkweisen. Meine Kritik ist dann eher, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, dass man zu sehr, aber im Prinzip...
Denken Sie mal an unsere Prognosen letztes Jahr, Clubhouse.
Ja, genau.
Das war da ein Riesending.
Ja.
Hat sich ein bisschen relativiert, aber nochmal, wir sind ja in einer Symbiose. Wir hauen die Dinger mit raus, die Fachpresse bringt sie auf die Bühne. Clubhouse war ja schon dabei, also vor einem Jahr, wenn ich bei Clubhouse eingeladen war, hat gefühlt nicht gelebt, die war ja nicht existent.
Ja,
also
genau.
War ganz grauenvoll. Also, so, dann sind es natürlich auch die Werbungtreibenden, die ja auch ihre Geschichten brauchen.
Ja.
Ich brauche als jemand, der Marketing ist, auch meine Geschichte intern und ich muss irgendwie sagen, dass ich vorne dabei bin. Mein Unternehmen sich schon nicht transformiert, wenigstens die Kommunikation transformiert sich dann an der Stelle.
Ja.
So leben wir ja und natürlich gibt es immer neue Plattformen, Medien, die Themen auch mit befeuern und das ist... gemeinsame Sünde an der Stelle.
Ja?
Man muss den Mut haben, halt natürlich irgendwann mal zu sagen, nee, das ist nicht so heiß, das war nicht so spannend. Lass mal wieder zurückgehen. Und da kann ich zu meinem Thema von vorhin, was treibt wirklich Wirkung? Und Wirkung, hat was mit dem Klick zu tun, hat aber etwas zu tun mit der Birne der Menschen, mit der Wahrnehmung. Wie schaue ich auf einen Service, auf ein Produkt drauf? Wie ist meine Wahrnehmung? Und die ist dann sicherlich umfassender als das, was nur tatsächlich im Digitalen passiert. Der digitale Bereich ist ein Teil unserer Kommunikationswelt und unseres Handlungsraums oder Kommunikationsraums, aber nicht der einzige. Und
kann ich nur komplett zustimmen.
Plädoyer. Ein paar Sachen erlebe ich zumindest in meiner eigenen Welt nicht. Also diese Besessenheit der Customer Journey, die erlebe ich eher in der Fachpresse, als dass ich sie
draußen finde. Erfreulich zu hören. Also das
hat das schon Wirkung getragen, was Sie gemacht haben. Bei der Gen Z würde ich uns sogar als, würde uns nicht reinwaschen wollen, aber ich habe mal 1996 angefangen, bei Kraft zuzuarbeiten.
Ja.
Seitdem habe ich kein Briefing mehr gesehen, was ich hatte, wo es nicht heißt, wir wollen die Marke verjüngen.
Ja, genau.
Ja, wir wollen die Marke verjüngen, auch wenn ganz andere Zielgruppen das Volumen produzieren. Jeder will sich verjüngen, bin ich bei Ihnen. Und deswegen aber ist ja auch dieses, was mein Mantra ist immer, wir müssen Insights machen.
Ja.
Wir müssen verstehen, wo machen wir das Volumen mit einer Marke? Wo ist meine Source of Business? Wo sind meine Wachstumspotenziale? Wie sehen die Personen aus, die dieses Wachstumspotenzial repräsentieren? Und dann schaue ich natürlich, wo findet Kommunikation statt? Wo habe ich Kontaktmöglichkeiten?
Aber gib's ja doch zu, also was Sie jetzt sagen, komplette Zustimmung, aber finden Sie nicht auch, dass... die meisten, die in den Mediaagenturen arbeiten, nicht so sprechen. Da ist auch eher immer das Mantra, wir müssen uns komplett neu erfinden. Die Regeln von gestern gelten nicht mehr. Wir sind hier in dem größten Umbruch, seit es überhaupt Umbrüche jemals gegeben hat. Dieses Abwägen, dass natürlich sich wahnsinnig viel verändert, das würde ich ja nie bestreiten. Es ändert sich total viel. Und natürlich ist die Gen Z total wichtig. Aber dieses Relativieren, das Einzuordnen, da habe ich das Gefühl, was Sie sagen, das, was Sie jetzt sagen, ist das, was man als Mediaagentur sagt. Und ich finde, das war jetzt eher exzeptionell und eine Ausnahme für einen Mediaagenturmanager, wie Sie die letzten 5 Minuten gesprochen haben. Wie empfinden Sie das selbst? Ist das, würden Sie sagen, würden Sie sagen, da sind Sie totaler Mainstream, meine ganzen Kollegen sind es auch so? Oder empfinden Sie das nicht auch so, dass hier eine unglaubliche Aufgeregtheit ist und dieses klassische Zielgruppensegmentierung, wo kommt eigentlich das Wachstum her? Was sind eigentlich die wirklichen Business Driver? Wird das wirklich?
Jetzt sind wir beim spannenden Thema, weil ich glaube, es gibt zwei Parallelwelten. Es gibt einmal die kommunizierte Welt, die in Veröffentlichungen auf dem Podium und so, wo jeder versucht, sich durch neue Buzzwords zu positionieren. Und es gibt eine Realität, an der gearbeitet wird, die sieht anders aus.
Guter Punkt.
Ja. Die sieht anders aus. Das sind die beiden Welten. Das eine ist das Packaging. Wie verkaufe ich mich? Wie erreiche ich Aufmerksamkeit bei Kunden? Wie kriege ich meine 5 Minutes of Fame? Und zu sagen, ja, der Remitz hat aber wirklich was Neues wieder erfunden. Und es gibt ewige Wahrheiten. Das, was wir in der Branche machen, ohne jetzt hier abzugleiten, in da sitzen zwei ältere Herren. Ja, aber am Ende, diese Branche entwickelt sich im Kreis, in Spiralen. Wir machen im Wesentlichen ähnliche Dinge wie vor 10, 15, 20, 30 Jahren. Sie kriegen nur ein anderes Label.
Ja, sehr gut.
Sie kriegen ein anderes Label. Ja. Heute Content-Marketing.
Ja.
Ja, was war da denn früher?
Ja.
Wie Dr. Oetker schon vor hunderten Jahren hinten Rezepte draufgedruckt. Ja. Das ist doch keine wirklich neue Erfindung. Ja. Das sind Dinge, die kriegen ein neues Label, die kriegen ein neues Influencer-Marketing.
Ja.
Wie hieß es früher, Influencer-Marketing?
Genau. Testimonials.
Testimonials, genau. Das waren früher die Testimonials. Das Prinzip ist nicht anders.
Ja.
Wir benutzen andere Werkzeuge, wir kleben ein anderes Label rauf, um interessanter zu sein.
Aber es ist ja schwer beruhigend, das zu hören. Ich meine, wenn das wirklich jetzt nur nach außen hin so dargestellt wird, weil da hat man ja schon oft das Gefühl, dass ewige Wahrheiten vergessen worden sind. Wie gesagt, nochmal, das ist ja klar, dass sich wirklich wahnsinnig viel ändert, aber es ändert sich eben auch viel nicht. Und das dann so hinzukriegen, zu sagen, das eine ist das, was man jetzt auch aus Marketinggründen nach außen ziehen muss. Nur die Befürchtung ist oft, dass man sagt, okay, vielleicht wissen viele Mediaagentur-Mitarbeiter überhaupt gar nicht mehr, dass es sowas gibt wie eine klassische Welt jenseits des Digitalen.
Wir leben in der Welt des sowohl als auch.
Es gibt klar,
natürlich Leute, die diese Wahrheiten kennen, die auch nach diesen Strategien arbeiten. Und gleichzeitig hat die Branche natürlich irgendwie ein Ausbildungsproblem von jungen Menschen, die reinkommen, zu sagen, wie bilden wir eigentlich richtig aus? Weil die Bandbreite ist ja irrsinnig.
Ja.
Als ich angefangen habe, da gab es die klassischen Medien. Ja, genau. Da gab es Fernsehen, da gab es 3 KPIs.
Genau.
Netto-Reichweite, Brutto-Reichweite in Prozent und in TKP. Das war sehr einfach. Den Dreisatz kriegte ich hin.
Ja.
Deswegen konnte ich auch in der Branche überleben. So. Und es gab Fernsehen, es gab Print, es gab Radio, out of form. Das waren die dominierenden Medien. Das war auch nicht so komplex.
Ja.
Wenn Sie heute aber den Spagat hinkriegen müssen, von bis, das ist schon krass. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, dass in Agenturen wir immer mehr einzelne Spezialisten haben. Und auf der anderen Seite, wir brauchen Strategen auf einer generalistischen Ebene, die aber trotzdem die Grundmechaniken kennen.
Genau, und da habt ihr noch genug davon. Oft hat man ja das Gefühl, die CEOs sind noch ganz, ganz cool, aber dann wird es ziemlich schnell ziemlich
dünn. Ich glaube, wir hätten in den letzten 4 Jahren nicht so viel Neugeschäft gewonnen, wenn wir nicht so erfolgreich gewesen wären. Wir haben nach Convergence in den letzten Jahren, seit 2017, unser Billing-Volumen um 42% gesteigert. Wir haben an Neugeschäft, ich glaube, $800 Millionen generiert. Das ist das Gesamtvolumen der Havas. Das machen sie nicht, wenn sie nur Leute haben, die nur dort kleine einmal eins können. Ja? Also das Große müssten sie auch schon können.
Okay.
Aber ich wollte gar nicht so viel reden.
Ja, ich finde es aber gut. Aber ich wollte, dass Sie viel reden. Ich rede viel zu viel.
Worüber können Sie schmunzeln? Worüber können Sie lachen? Wir haben gerade über die Sachen geredet, die so irgendwie schwierig sind, die vielleicht nerven, wo man sich aufregt. Was sind die witzigen Seiten dieser Branche?
Fällt mir nichts ein.
Fällt Ihnen nichts ein?
Ich schmunzel auch wenig. Ich bin kein Mensch, der schmunzelt, weder privat noch beruflich.
Okay.
Ich habe jetzt auch keine Anekdoten. Aber wir können vielleicht nochmal sagen, auch wenn ich jetzt nicht oft schmunzeln muss, ich finde schon, dass die Branche menschlich eigentlich sehr angenehm ist. Oder wie empfinden Sie das? Also ich war ja auch in ein paar anderen Branchen unterwegs, war ich jetzt schon ewig lange. Ich wollte eigentlich nie so lange in dieser Werbebranche bleiben. Aber im Vergleich zu anderen Branchen ist das eher eine angenehme Branche, finde ich. Also es gibt hier wenig böse Menschen, jedenfalls jenseits der Mediaagenturen. Oder wie finden Sie das?
Also ich vollkommen recht. Jenseits der Mediaagenturen ist das so. Auch da zwei geteilte Antwort, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele inspirierende Menschen nach wie vor in dieser Branche. Ich finde diese Branche an sich einfach vor der Dynamik, die sie besitzt und der Kraft, Dinge neu zu denken, super, super spannend. Gleichzeitig muss man auch festhalten, Pitchen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts.
Das ist tough, oder?
Dass die Grenzen dessen, was man dort tut, sich doch immer weiter in Bereiche verschieben, wo man sagt, jetzt wird es aber langsam grenzwertig an der Stelle. Und damit will ich keine Schuldzuweisung machen. Ja? Also jeder spielt das Spiel ja mit und wir ja auch. Aber es ist schon, wie Pitches heute funktionieren, wie Risiken auch verschoben werden auf eine Agentur, dass sie Briefings haben, die unfassbar lang sind, unfassbar umfangreich sind, die über das hinausgehen, was man eigentlich erwarten sollte, wenn man sagt, ich suche einen Partner, mit dem ich zusammenarbeiten möchte. Diese Grenzen, glaube ich schon, dass es dort Auswüchse gibt, wo man sagen muss ich wirklich alles mitmachen?
Ja.
Und im Thema Haltung kann ich nur sagen, wir machen auch nicht mehr jeden Pitch mit. Und wir sind auch schon aus Pitches ausgestiegen. Sie selbst haben ja auch über die Sachen berichtet, was Holger Thalheimer mal geäußert hat und gesagt hat. Und es gibt auch Pitches, dort steigen wir aus, dort sind wir ausgestiegen. Es gab auch Reviews, wo wir gesagt haben, das könnt ihr gerne machen, aber wir sind nicht mehr Teil dieser Ausschreibung. Da glaube ich schon, dass es auch mehr Haltung gibt in der Branche. Wir hatten auch mal einen Pitch, wo es ein unfassbar enges Timing gab über die Feiertage, über Ostern hinweg, wo eigentlich dann alle gesagt haben, das könnt ihr den Leuten nicht mehr zumuten. Das ist der einzige Break oder einer der wichtigen Breaks, die du im Jahr hast. Da können wir nicht die Leute die ganzen Osterfeiertage hier in der Agentur beschäftigen. Das ist wieder etwas, wo ich denke, das ist wieder ein positives Momentum. Und auch das ist eins, was Haltung ist. Natürlich rennt man nicht sofort zur Fachpresse und schreit, wir machen nicht mehr mit an der Stelle. Aber wir haben ja schon versucht, eine strukturierte Diskussion mal loszutreten und anzuschieben und zu sagen, wie sind die Regeln des Marktes und was ist die Rolle der einzelnen Marktpartner? Ja. Und da würde ich, und das wäre mein Wunsch auch mal an die Fachpresse, natürlich ist meins gefärbt durch die Brille, die ich trage. Man hat häufig den Eindruck, die Agenturen sind so die Buhmänner dieser Branche. Und bei uns kann man ja immer draufhauen, weil wir müssen es ja ändern oder anders sein. Und ich glaube, etwas mehr Balance in den Themen, wer welche Verantwortung bei Themen hat, würde der Branche auch wiederum gut tun.
Meinst du jetzt Auditoren auch?
Ich glaube, alle, die wir im Markt sind, die Auditoren haben sicherlich auch eine Rolle. Und die Auditoren, der erste Auditor im deutschen Markt war Joachim Lenz gewesen. Der war in den 90er Jahren, das gegründet hat. Und Joachim Lenz, finde ich, kannte ihn damals sehr, sehr gut persönlich, weil er war immer mein Chef gewesen. Seine Vision und seine Perspektive war, dass man in dieser Beziehung zwischen den Medien, Agenturen und Werbungtreibenden ein gewisses moderierendes Regulativ hat. Jemand, der einen Interessenausgleich hat. Und ich habe auch ihn erlebt in Situationen, wo er auch einmal dem Werbungtreibenden gesagt hat, wenn das dein Briefing ist, wenn das deine Forderung an die Agentur ist, dann wundere dich nicht, wenn das Ergebnis auch so aussieht. Weil das hat er als Verständnis der Rolle gesehen. Das ist heute völlig undenkbar. Ja. Also heute ist ja die Rolle der Auditoren in vielen Bereichen, und auch nicht der Fall, weil über alle Auditoren, man muss da schon sehr differenzieren, aber es gibt durchaus Auditoren, die sich eher als verlängerter Arm des Procurements sehen, als ein Regulativ in dem Markt. Und Punkt.
Sie haben mich vorhin gefragt, wie ich auf Themen komme. Genau so. Das ist jetzt ein Thema, wo ich weiß, wir hatten ja damals, Sie haben es auch schon erwähnt, mit Holger Thalheimer dieses Interview, das für unglaublich viel Interesse gesorgt hat. Und es ist ja auch wahnsinnig viel danach passiert. Mhm. Also OWM und OMG machen jetzt lauter runde Tische, reden zwar nicht mit der Presse drüber, aber machen es im Hintergrund schon. Da hat Thalheimer viel angestoßen. Das heißt, dieses Thema, was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Pitch-Kultur und so weiter, das ist mir jetzt klar, da muss ich eigentlich wieder mal ein bisschen tiefer bohren. So entstehen Geschichten. Jetzt haben wir es live vorgeführt. So entstehen Artikel.
Gibt es Personen, die Sie mal gerne im Interview haben würden? Gibt es jemanden, wo Sie sagen, boah, mit der Person würde ich mal gerne reden?
Ich hatte sie alle.
Sie hatten sie alle. Wer hat Sie besonders beeindruckt dabei, wenn Sie sie alle hatten? Gibt es jemanden, wo Sie sagten, boah, das war wirklich spannend. Also wenn ich das Interview nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gelebt.
Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich echt sehr gerne Interviews geführt habe. Aber es gibt eigentlich einen, der mich wirklich auch persönlich extremst beeindruckt hat. Das war Frank Schirmacher, Herausgeber von der FAZ, der unglaublich früh gestorben ist. Mhm. Und das war einfach da dachte ich auch, was ich sonst nie hatte, da dachte ich mir, ich habe mit ihm, glaube ich, 2-3 Interviews gemacht und war so ein paar Themen mit ihm im Austausch. Da dachte ich mir, ich muss mein Leben irgendwie ändern. Weil der ist so viel besser als ich, wie er das alles macht und denkt. Aber irgendwie verpufft es dann doch immer. Aber das war einer der wenigen Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich sagen würde, oh, toll, dass ich Journalist bin. Das hätte ich ja sonst nie kennengelernt. Ne? Und dann gab es sonst auch noch viele interessante Leute. Ich finde ohnehin, also das ist immer noch fast schon der schönste Teil des Berufs, dass man ganz viele Menschen kennenlernt, die man sonst ja nie kennengelernt hätte. Also man hat Zugang zu allen möglichen Leuten und das ist schon immer noch, also auch ich mache seit 25 Jahren oder noch länger Journalist, das nutzt sich auch nie ab. Ne? Das ist eine Sache, die immer total spannend bleibt.
War jetzt fast ein schöner Schlusswort.
Ja, stimmt, ich war jetzt auch.
Ja, aber da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Es kommt auf jeden Fall noch die Sweetest Lemon. Das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight, das ich nicht verpassen möchte. Wenn du keine Fragen mehr hast, Paul, können wir da gerne schon zu kommen.
Ob ich noch eins vielleicht doch noch ganz kurz sagen würde, weil ich ja, glaube ich, immer schon ein bisschen spöttisch über Mediaagenturen gesprochen habe. Ganz zum Schluss noch was über die Mediaagenturen. Als ich 2008, ich kann mal total zufällig, das erzähle ich jetzt nicht, weil es zu abschweifend wäre, zu Horizont, ich hätte mir das nie vorstellen können, für eine Werbefachzeitschrift zu arbeiten. Aber als ich angefangen habe, dachte ich mir, es wird ganz interessant sein, mit den Verlagsleuten zu sprechen. Da habe ich echt Lust drauf. Und vielleicht ist es auch noch interessant, mit Jung von Matt und so weiter, mit diesen ganzen Kreativagenturen zu sprechen. Und Mediaagenturen, dachte ich mir, das ist das Langweiligste überhaupt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier sitze. Es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist ja kein Zufall. Ich schreibe über kein Thema so viel wie über Mediaagenturen. Also was so das intellektuelle Format betrifft, sind Mediaagenturmanager wirklich überdurchschnittlich interessant. Und die Mediaagentur-Leute, man kann alles Mögliche gegen euch sagen, aber ihr seid zumindest die am wenigsten Langweiligen.
Die am wenigsten Langweiligen ist ja auch ein schönes Label.
Aber jetzt, Herr Becker, sind Sie dran. Ja.
Ich bedanke mich gleich für das Gespräch, aber ich habe so viele Anregungen für The Sweetest Lemon, dass ich, glaube ich, auch schon 5 stellen könnte. Aber jetzt haben wir so viel über, und ich fand das hervorragend, Paul, den Perspektivwechsel ist dir hervorragend gelungen.
Das stimmt.
Auch über das Jahr 2021 gesprochen, über die grundsätzliche Zusammenarbeit. Jetzt sind wir natürlich hier mit 2 sehr spannenden Leuten zusammen und ein Ausblick in das neue Jahr fände ich sehr angemessen. Und deswegen die Sweetest Lemon, wenn wir uns in 2022 reinversetzen, was sind Ihre Wünsche, ganz privat, aber auch an die Branche für das kommende Jahr? Also Ihre Sweetest Lemons, vielleicht 3, damit es nicht zu viel wird, aber das würde uns sehr interessieren.
Müssen wir beide beantworten oder nur ich?
Nee, sowohl als auch.
Da fängt Herr Remitz an. Ich muss noch kurz nachdenken. Das ist eine so tricky Frage.
Sweetest Lemon für 2022. Ich glaube, ich habe es zwischendurch einmal gesagt. Ich würde mir mehr Kultur in der Pitchkultur wünschen. Mhm. Das ist steht ganz, ganz sicherlich weit vorne. Und von der Fachpresse würde ich mir häufiger wünschen, vielleicht in die Lücke der Moderation hin und wieder mal reinzugehen und uns nicht immer so in die Ecke derjenigen stellen, die irgendwie für das Übel der ganzen Welt verantwortlich sind. Ich glaube, wir tragen sehr, sehr viel dazu bei, Lösungen zu entwickeln, Innovationen zu bauen, nach vorne zu gehen. Und vielleicht wäre der richtige Begriff Wertschätzung von dem, was wir versuchen, als Beitrag in der Branche zu leisten. Und ich würde mich freuen, nochmal eine Session mit Herrn Scharrer zu haben, um ehrlich zu sein.
Genau, das ist auch mein innigster Wunsch, nochmal hier sein zu dürfen. Zu Ihrem Wunsch, dass die Fachpresse stärker in eine moderierende Rolle kommen soll. Nee, fände ich furchtbar. Sollte man nicht machen. Die Fachpresse ist heute jetzt nicht versuchen zu moderieren, sondern das geht dann doch ein bisschen zu weit.
Gut, dann präzisiere ich das jetzt einmal in die Rolle der Aufklärung. Ich
glaube, das ist mein Lieblingswort überhaupt.
Vielleicht auch nochmal spannend, ja, Aufklärung, ja, zu betreiben.
Da sind wir jetzt, das ist jetzt mal auf einer Linie. Aufklärung ist für mich sowieso das größte Ideal überhaupt, ja. Was man sich wünscht, da fällt mir nichts Originelles ein. Ich glaube, wir hoffen alle, dass Corona irgendwie vorbei ist, dass wir eine gute neue Bundesregierung kriegen, wo ich gar nicht so pessimistisch bin, obwohl ich Laschet gewählt habe. Aber irgendwie bin ich jetzt froh, dass das nicht wird. Und ich finde, das könnte eine gute Regierung werden. Und von der Branche wünsche ich mir, dass diese Lust auf echte Diskussionen entweder so bleibt, wie sie ist, oder sogar noch ein bisschen stärker wird, dass 2022 auch journalistisch interessant wird. Ja, genau, das sind meine Wünsche für 2022.
Prima, vielen, vielen Dank. Mein Riesenkompliment, das war ein super spannender Perspektivwechsel. Ich glaube, beide haben sich total darauf eingelassen.
Remitz sollte Journalist werden.
Herr Remitz sollte Journalist werden. Man hat aber auch gemerkt, und das, deswegen meinte ich auch Preview für ein Interview, was dann noch folgt, wo Sie dann wieder her im Haus sind.
Aus der Nummer kommen Sie nicht raus, Herr Remitz.
Ist okay.
Alle haben ein gutes Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Und da muss man Paul sagen, also journalistisch hervorragend, aber so ganz aus deiner Haut kam es nicht. Und das war ja auch ganz, ganz spannend. Ich fand es total schön, dass wir uns hier persönlich gegenüber saßen. Das
absolut.
Das gab es bei Let's Make Lemonade tatsächlich auch erst einmal.
Echt?
Das war mit Thomas Koch.
Wow.
Eine Sache, die ich dann beobachten konnte, neben der Gesprächsdynamik war, ich habe einmal drauf geguckt, Herr Scharrer schreibt ein paar Notizen auf dem Zettel und also ich kann davon nichts entziffern. Also ich glaube, wenn Jens Lehmann den Zettel bei der WM gehabt hätte, dann hätte er, glaube ich, keinen Elfmeter gehalten. Aber
sehr gut.
Aber das sind so kleine Nebeneffekte, die das Ganze noch lebenswerter machen, wenn man zusammensitzt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen und dir, Paul, auch Spaß gemacht. Und
ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne nochmal als Folgetermin. Und dann, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Scharrer, nochmal vielen Dank, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben und Teil dieses Podcasts gewesen sind.
War mir ein Vergnügen. Alles klar, Dankeschön.
Sweetest Lemon.
Sweetest Lemon, super.
Alright.
Was für eine spannende Folge. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hattest genauso viel Spaß wie ich. War wirklich hervorragend, Jürgen Scharrer und Paul Remitz zuzuhören. Ich bin geflasht, es entstehen Folgetermine, neue Themen für Herrn Scharrer sind auf den Tisch gekommen. Und daher hat es meine Erwartungen total übererfüllt. Und ich hoffe auch, für dich war vieles Spannendes und Inspirierendes dabei. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst in dem Podcast-Player deiner Wahl und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und munter. Bis bald. Ciao.